Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Was erwarten deutsche Firmen von der US-Wahl? Ist Joe Biden der Wunschkandidat der Unternehmen, die in den USA Geschäfte machen? Dazu gleich mehr im Interview, gleich nach dem Börsenbericht. Die US-Wahl als Unsicherheitsfaktor für die Märkte und nicht nur für die, Deutschland wie viele andere Staaten im Lockdown. Es geht nervös und angespannt in diesen November hinein. Lichtblicke sind rar. Einen können wir herauspicken. Aus China kommen Hinweise auf ein erstaunlich starkes Wachstum im Oktober. Steffen Wurzel dazu.
In China ist die Covid-19-Pandemie weitgehend unter Kontrolle. Die Wirtschaft wächst kräftig. Abzulesen ist das unter anderem am neuen sogenannten Einkaufsmanager-Index für Chinas produzierendes Gewerbe. Der Index ist im Oktober überraschend weiter gestiegen auf nun 53,6 Punkte. Das ist nochmal ein leichtes Plus im Vergleich zum Vormonat. Werte über 50 zeigen generell an, der entsprechende Wirtschaftssektor wächst. Es ist fast 10 Jahre her, dass der Einkaufsmanager-Index fürs produzierende Gewerbe in China so hoch lag. Erstellt wird der Index vom Wirtschaftsmagazin Caixin. Es befragt dafür ManagerInnen chinesischer Industrieunternehmen. Ein Caixin-Analyst erklärte den hohen Wert heute so: Erstens haben Chinas Behörden die Corona-Ausbreitung gut im Griff und zweitens ziehen in China sowohl Angebot als auch Nachfrage weiter an. An den Aktienmärkten im Asien-Pazifik-Raum ging es angesichts der guten Zahlen heute mit den Kursen nach oben. Der Hang Seng-Index in Hongkong und der Nikkei-Index in Tokio legten um fast 1,5% zu. Auch in Shenzhen und Sydney schlossen die Börsen im Plus.
Steffen Wurzel war das. Inmitten der Nervosität vor der US-Wahl und der Corona-bedingten Bremse für das öffentliche Leben, nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern Europas, weltweit sogar, da sind die Wachstumszahlen aus China immerhin ein Lichtblick. Oder sind sie sogar mehr ein Blick in eine Nach-Corona-Zukunft? Mit dieser Frage geht es in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz. Kurzer Blick aber, Frau Holz, auf den Handelstag vorab. Nach einer ziemlich trüben letzten Oktoberwoche, da lässt sich der November gar nicht so schlecht an.
So ist es, Frau Becker. Es könnte nämlich tatsächlich ein Blick in die Zeit nach Corona sein. Das, was wir aus China hören, auch wenn es im Moment schwer vorstellbar ist. Aber China dürfte eine Art Blaupause oder könnte eine Art Blaupause für andere Industrieländer sein. Das erklärt aber nur zum Teil die gute Stimmung am ersten Handelstag im November. Der DAX hat seine Gewinne kontinuierlich ausgebaut, steigt um 1,8% auf 11.765 Punkte. Damit sind die herben Verluste der Vorwoche allerdings noch längst nicht ausgebügelt. Worauf die Märkte wie immer in schwierigen Zeiten setzen, auf die Notenbanken und ihre ultralockere Geldpolitik, das kommt noch hinzu, die FED und die EZB dürften noch mal nachlegen. Ja, aber was für eine Woche, die mit einem zweiten Lockdown, wenn auch eher light, beginnt und in der die wichtigsten Wahlen überhaupt stattfinden, die US-Wahlen. Schauen wir zunächst auf den Lichtblick, der aus China kommt, mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Wie hoch muss man diese Daten schätzen?
Das ist zumindest ein hoffnungsvolles Zeichen, weil China als erstes Land in die Pandemie und auch in den Lockdown hineingegangen ist, dann auch als erstes wieder daraus aufgetaucht ist. Auf der anderen Seite muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich auch für China die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Denn solange die Abnehmerländer, und das sind natürlich die Vereinigten Staaten, das sind große Teile von Europa, nach wie vor in der Pandemie gefangen sind, wird auch die chinesische Industrie vielleicht jetzt die Aufholeffekte voll vereinnahmen können, dann aber auch an Grenzen stoßen, was die weitere Erholung angeht. Also China ist auch nicht unabhängig, sieht aber natürlich jetzt als erstes Land, das aus der Pandemie rauskommt, am besten aus.
Kann man so weit gehen zu sagen, dass China, dass die Erholung dort die Folgen des zweiten Lockdowns hierzulande etwas abfedern kann?
Zumindest wird es so sein, dass viele Unternehmen, die jetzt in Deutschland und anderen europäischen Ländern keine Probleme sehen werden, wie sie es im ersten Lockdown hatten, nämlich vor allen Dingen auch Lieferschwierigkeiten ihrer chinesischen Lieferanten. Allerdings wird das nur einen begrenzten Effekt haben, weil sowieso in der Industrie die Folge des zweiten Lockdowns bei weitem nicht so stark sein wird wie die des ersten, weil die Industrie einfach viel weniger betroffen wird als die Dienstleistungsbereiche.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hat schon mal eine Hausnummer genannt, was die Kosten anbelangt. 19,3 Milliarden Euro soll die jetzige Teilschließung kosten. Ist das viel oder kommt man damit noch glimpflich davon?
Wenn das so bleiben würde, dann würde man damit glimpflich davonkommen. Also die Folgen des ersten Lockdowns waren deutlich, deutlich höher und das lässt sich auch ganz einfach erklären. Wir haben diesmal wirklich nur punktuelle Schließungen. Wir haben ja ein weitgehend normales Leben noch in großen Teilen des verarbeitenden Gewerbes, also der Industrie. Und ein zweiter Punkt ist, dass die Schulen und Kitas nur dann geschlossen werden, wenn es gar nicht anders geht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil solange die Menschen zur Arbeit gehen können, und können sie halt zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Und das wird die Kosten deutlich geringer machen. Ob das jetzt 19 Milliarden sind oder wie viel auch immer, lassen wir mal dahingestellt. Aber die Folgen, das können wir sicherlich sagen, dürften viel geringer sein als im Frühjahr.
Jetzt schauen wir auf das Ereignis schlechthin, die US-Wahlen. BlackRock sitzt mitten in New York. Wie schauen Sie drauf? Neutral oder haben Sie da eine Präferenz?
Nein, wir schauen natürlich neutral drauf, weil man ja auch gar nicht absehen kann, wie diese Wahl ausgeht. Und was oft übersehen wird, die eigentlichen ökonomischen Folgen der Wahl werden gar nicht nur im Weißen Haus entschieden, sondern auch in den Mehrheitsverhältnissen im Kongress. Das heißt, zu einer wirklich dramatischen Umstellung der Wirtschaftspolitik in den USA wird es nur kommen, wenn es zu einer Veränderung im Weißen Haus und im Senat kommen dürfte.
Die Finanzmärkte sind ja eher nüchtern, haben von Trump, von der Steuersenkung kräftig profitiert, natürlich auch von der extrem lockeren Geldpolitik der Fed. Das wird ja weiter so bleiben. Spielt der Wahlausgang überhaupt eine Rolle?
Ja, natürlich spielt er eine Rolle. Für den Fall, dass Joe Biden das Weiße Haus gewinnt und die Demokraten sich im Kongress in beiden Kammern durchsetzen, der Wachstumsimpuls könnte weitaus größer sein, wenn die Demokraten Weißes Haus und Kongress gewinnen. Und insofern ist das natürlich auch für die Märkte ein Riesenunterschied.
Aber was passiert, wenn es eine Hängepartie gibt, wochenlang kein Ergebnis feststeht, es sogar zu Gewalt kommt? Wird es dann auch an den Finanzmärkten nochmal richtig rappeln, und zwar hüben wie drüben?
Davon kann man ausgehen. Wenn es zu einem solchen Fall kommt, dann würden wahrscheinlich die Märkte so etwas wie Angst vor einer politischen Instabilität in der größten Volkswirtschaft der Welt einpreisen. Mit dem Ergebnis, dass wahrscheinlich die Aktienmärkte entsprechend in Deckung gehen würden. Wir gehen allerdings davon aus, dass es ein Wahlergebnis geben wird, dass die Mechanismen, die die amerikanische Politik hat, um ein Wahlergebnis auch in solchen unsicheren Zeiten hervorzubringen, vorhanden sind und wir deshalb relativ bald wissen, wo die Reise hingeht, politisch und auch ökonomisch.
Ja, darauf kann man nur hoffen. Das war Martin Lück vom weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock.
Das waren die Einschätzungen dazu, was diese Mischung aus Corona und US-Wahl mit den Finanzmärkten macht. Sie haben schon gesagt, Frau Holz, so schlecht sieht der Handelstag im Moment nicht aus. Gucken wir auf die einzelnen DAX-Werte. Wer fiel Ihnen da auf?
Wir haben es ja gerade gehört, unter den Demokraten könnte sehr viel Geld in die Wirtschaft fließen. Sie planen noch höhere Ausgaben als die Republikaner. Und das dürfte zum Beispiel der Bauindustrie zugutekommen. Aktien des Baustoffkonzerns Heidelberg Zement, der in den USA sehr umtriebig ist, führen die DAX-Liste mit einem Plus von knapp 4% an. Gefolgt von Daimler. Daimler profitiert wiederum von den starken chinesischen Industriedaten. China hat Daimler das dritte Quartal gerettet.
Vieles los im engen DAX. Ziehen wir die frühere Siemens Medizinsparte hervor. Siemens Healthineers hat Quartalszahlen vorgelegt. Zum Geschäft dort gehören ja auch Corona-Tests. Günstig im Moment, sollte man meinen, aber es läuft anders.
Ja, in den Laboren wird zwar viel getestet, aber viele der Routineuntersuchungen mit Bluttests, die bleiben wegen Corona auf der Strecke. Das hat Siemens einen Verlust in der Labordiagnostiksparte oder einen Rückgang eingebrockt. Der Gewinn fiel um 10% zurück. Die Aktien leicht im Plus.
Kurz ein Blick noch auf Corona-Gewinner. Healthineers gehört ja nicht dazu.
Das stimmt, aber die Aktien von Shop Apotheke, die heben um 6% ab wegen der Corona-Schließungen.
Und dann haben wir noch Euro-Anleihen und Goldpreis.
Der Euro etwas schwächer bei einem Dollar 16,50. Die Anleihen, da gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,62%. Und Gold hat sich verteuert auf 1.891 Dollar je Feinunze.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Wie blicken deutsche Firmen auf die US-Wahl? Sind die Unternehmen, die Geschäfte in den USA machen, ebenso kritisch gegenüber Donald Trump eingestellt, wie das bei der Mehrheit der deutschen Bevölkerung der Fall ist? Ist Joe Biden auch für die Unternehmen mit Exportgeschäft der Wunschpräsident? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Präsidenten des Außenhandelsverbands BGA gesprochen, mit Anton Börner. Also wünschen sich die Firmen, die mit den USA zu tun haben, ein Ende der Ära Trump?
Das ist eine ganz schwierige Frage, ein Ende der Ära Trump. Wir wünschen uns ein Ende, sagen wir mal, dieser Polarisierungspolitik. Und da glauben wir schon, dass wir mit Herrn Biden einen etwas moderateren Gesprächspartner haben, was den Ton betrifft. Aber in der Sache, glaube ich, wird sich nicht sehr viel ändern. Denn die Amerikaner gehen, wie man sagen, eine sehr klare Politik, dass sie ihre Interessen der Vereinigten Staaten eben vorne ranstellen und da nehmen sie relativ wenig Rücksicht auf andere Strukturen. Also ich sage nochmal, Trump ist vom Ton her natürlich etwas ruppig und nicht unbedingt diplomatisch. Biden ist ein höflicher Mensch und etwas freundlicher, aber in der Sache glaube ich, dass sie sich nicht so wahnsinnig voneinander unterscheiden.
Also America First in der Handelspolitik würde bleiben, meinen Sie? Was heißt das denn praktisch?
America First bleibt auf jeden Fall. Es ist die Frage, wenn man etwas moderater an die Sache rangeht, ob man wieder sich mit der WTO wieder ein bisschen mehr näher zusammensetzt und dann einfach versucht, gewisses Porzellan, was jetzt verschlagen wurde, wieder zu kitten. Aber wie fest dieser Kitt ist, da habe ich meine großen Bedenken. Ich glaube also nicht, dass wir in rosige Zeiten kommen. Gerade wenn wir also auch die Verhältnisse anschauen, wie USA sich mit China die nächsten Jahre aufstellen wird oder umgekehrt China mit den USA, da kommt noch sehr viel Sturm auf uns in Europa zu. Und das sehen wir natürlich schon mit großer Sorge.
Lässt sich denn überhaupt etwas verbessern an den Schäden, die Donald Trump der Weltwirtschaft mit seiner Handelspolitik zugefügt hat?
Also langfristig glaube ich, dass das Modell WTO ein gutes Modell ist und dass die Welt gut daran tut, sich auch wirtschaftspolitisch, handelspolitisch mit einem solchen multilateralen System auseinanderzusetzen. Jetzt ganz kurzfristig, das will ich auch mal für die nächsten 3, 4, 5 Jahre so sehen, wird sich an dem grundsätzlichen Aufstellen der WTO nichts ändern. Also die WTO ist zurzeit nicht in einer sehr starken Position. Sie wird auch von den großen Mächten nicht unterstützt, weil jedem der großen Mächte meint, sie könnte alleine besser auf Kosten der anderen Wirtschaften und weiterkommen. Und es dauert einfach seine Zeit, bis man erkennt, dass das ein Irrtum ist und eine Sackgasse ist. Also langfristig, das heißt aber jetzt über 10 Jahre hinaus, glaube ich, dass die WTO wieder kommt. Kurzfristig nein.
Nun ist Biden ja kein politisch Unbekannter. Er nahm mitten in der Finanz- und Bankenkrise 2009 seinen Dienst als Vizepräsident auf. Und da gehörte es zu seinem Job, ein 800 Milliarden Dollar schweres Nothilfebudget zu überwachen. Außer dem netteren Ton, den Sie ja Biden unterstellt haben. Hat er denn in Unternehmenskreisen auch den Ruf, von Wirtschaft etwas zu verstehen?
Also ich glaube, wichtig ist, dass er gute Berater hat. Welche Berater wählt er sich? Wählt er sich kompetente Leute, die von der Sache was verstehen? Und das traue ich Herrn Biden zu, dass er das tut. Und damit kommt die nächste Frage, hört er auf seine Berater? Wenn der Präsident zwar gute Berater hat, aber nicht drauf hört, dann nützt auch wenig. Also da, glaube ich, habe ich Hoffnung, dass er das tut. Und man darf in einer Sache in Amerika nicht unterschätzen. Ich schaue immer, wo die Renten in einer Gesellschaft basiert sind. Die amerikanischen Renten insgesamt liegen an der Börse. Das heißt, das amerikanische Rentensystem ist darauf angelegt, dass das Finanzwesen, das Finanzsystem erfolgreich ist und stabil ist. Und das ist ein sehr, ja, ein empfindlicher Seismograph. Wenn man also langfristig sehr schlecht wirtschaftet und sich gegen die Wirtschaft, und das heißt jetzt in diesem Fall gegen die Weltwirtschaft, positioniert und eine Politik betreibt, die der Weltwirtschaft schadet, schadet das den Finanzmärkten und damit schadet es auch den Rentnern. Insofern gibt es da ein Druckmittel, das auf Marktbasis wirkt und da kann sich kein Präsident draus mogeln, unabhängig welche Berater er hat und unabhängig davon, was er sich so vorstellt. Die normative Kraft des faktischen, des Geldwesens und des Dollars wird die größten Exzesse verhindern. Da bin ich fest überzeugt, dass das so ist.
Aber wenn es danach geht, dann müsste die Ära Donald Trump ja noch anhalten, denn niemand hat ja der Börse besser getan in den letzten Jahren als eben Donald Trump.
Ja, weil das ist schon richtig, was Sie sagen, aber das ist in meinen Augen eine kurzfristige Betrachtung, weil man einfach den schnellen Dollar machen konnte, weil das natürlich auch mit seinen Reformen sehr stark in die Richtung Stärken der Reichen und der Stabilisierungsdruck von den Finanzmärkten meines Erachtens in Amerika das letzte Wort haben wird.
Wie sehr hat denn Donald Trump deutschen Firmen mit Geschäftsaktivitäten in den USA überhaupt geschadet? Wenn wir jetzt mal von den großen Autokonzernen, von denen so oft die Rede ist, weggucken. Viele Unternehmen sind ja so spezialisiert in einer Nische, diese berühmten Hidden Champions, dass es zu ihren Produkten überhaupt keine Alternative gibt. Und denen konnte Donald Trump ja nicht wirklich etwas anhaben.
Also ich habe, wenn ich jetzt so in die Geschichte zurückgehe, die letzten 30 Jahre, dann haben wir immer Irritationen mit den Vereinigten Staaten gehabt, unabhängig welcher Präsident gerade an der Spitze war. Da ging es dann mal mit Stahl, dann ging es wieder mit landwirtschaftlichen Produkten. Es geht immer rauf und runter. Das nehme ich jetzt nicht so wahnsinnig ernst. Also der Schaden ist immer so fraglich. Ein Unternehmen oder einzelne Unternehmen aus einer bestimmten Branche, die können dann schon mal unter Druck geraten und können auch mal drunter leiden. Aber das gesamte wirtschaftliche Geschehen Europas und Deutschlands im Insbesonderen, glaube ich, ist daran gewöhnt, mit diesen Dingen umzugehen. Das geht mal hoch und geht mal wieder runter. Man darf ja auch nicht sehen, wir sind keine zahnlosen Tiger in der Europäischen Union. Wir sind ein riesiger Markt, der für die amerikanische Industrie und die amerikanische Wirtschaft und für das amerikanische Finanzwesen unverzichtbar sind. Also wenn man uns reizt, können wir auf Ebene der Europäischen Union schon auch unsere Zähne zeigen. Das wissen die Amerikaner auch. Also ich glaube, da muss man sehr unterscheiden zwischen Rhetorik und zwischen dem, was dann wirklich kommt.
Was ist
denn da eher etwas beruhigt, eher etwas ruhiger.
Was ist denn die größte Sorge der Unternehmen mit Blick auf die US-Wahl? Noch ist ja nicht ausgemacht, dass es zu geordneten Verhältnissen nach dem 3. November kommt.
Ja, ich glaube, das ist das Schlimmste, was Sie jetzt da ansprechen. Wir wissen alle nicht genau, erstens, wie die Wahl wirklich ausgeht, zweitens, was dann passiert, wenn wir das Wahlergebnis wissen oder wenn wir es eben immer noch nicht wissen, wie verhält sich das oberste Gericht, wie verhalten sich Bevölkerungsgruppen. Also das Schlimmste, sozusagen der GAU, den wir uns vorstellen können, ist Chaos in den Vereinigten Staaten und Stillstand, also so eine Art Paralyse, wo sozusagen keiner genau weiß, wo es raus und rein geht und wie es jetzt dann weitergeht und es einen ziemlichen Durcheinander geben könnte. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt kein so ein Mensch, der so immer so die Apokalypse an die Wand malt. Ich glaube das eher nicht, dass sowas kommt, sondern wir werden wahrscheinlich ein klares Ergebnis haben und dann wird es mal einen großen Aufschrei geben von irgendeiner Partei, die dann verloren hat und dann wird man irgendwo wieder zu Business as usual kommen, weil es ja auch gar nicht anders geht und in dieser Situation der Pandemie, in der wir uns bewegen, das darf man gar nicht unterschätzen, was das also auch für einen Druck auf die Gesellschaft aussieht. Ich glaube, die Leute haben momentan andere Probleme, als sich über diese Dinge Gedanken zu machen.
Anton Börner war das. Er steht seit knapp 20 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung an der Spitze des Außenhandelsverbands BGA, der knapp 150.000 Unternehmen vertritt. Und Themenwechsel. Für Sparer ist der Begriff Zins mittlerweile fast so etwas wie ein Fremdwort. Anders sieht es aus, wenn man Schulden hat, vor allem wenn die Schulden bei der Bank über einen Dispo-Kredit organisiert sind. Dispo-Zinsen liegen häufig bei 10% und drüber, gerade in der Corona-Krise eine unschöne Haltung der Banken, beklagt der gemeinnützige Verein Finanzwende. Brigitte Scholz ist dazu.
Das zeigt eine Auswertung der Bürgerbewegung Finanzwende. In deren Auftrag sammelte die FMH Finanzberatung Anfang Oktober die Daten von 1.240 Banken mit 3.400 Kontomodellen. Die Höhe der Dispozinsen ist Verbraucherschützern seit Jahren ein Ärgernis. 10% und mehr, das sei zu viel, sagt Julian Merzbacher, bei Finanzwende für den Verbraucherschutz zuständig. Gerade in der Corona-Krise wäre es angemessen, wenn die Kreditinstitute sich etwas zurückhielten.
Es gab einzelne Institute, die aufgrund von Corona für ihre Kundschaft zwischenzeitlich die Dispozinsen gesenkt hatten. Diese Institute sind schon wieder zu den Ausgangszinsen zurückgekehrt, ganz nach dem Motto, als wäre die Krise vorbei. Leider erleben wir gerade draußen genau das Gegenteil. Was man aber auch dazu sagen muss, dass viele Institute überhaupt nicht auf die Corona-Krise reagiert haben.
Mehr als die Hälfte der Banken verlangte einen zweistelligen Zinssatz. Spitzenreiter der jüngsten Erhebung ist die Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost mit 13,75%. 6 der 10 teuersten Banken stammen aus Bayern. Dispo-Kredite könnten von den Kunden besonders kurzfristig genutzt werden und steigerten ihre finanzielle Flexibilität, heißt es in einer Antwort der deutschen Kreditwirtschaft auf Anfrage des Deutschlandfunk. Diese kurzfristige Nutzungsmöglichkeit spiegele sich folglich auch in höheren Zinsen im Vergleich beispielsweise zu Ratenkrediten wider. Dispo-Kredite zum Girokonto sollte man nur ausnahmsweise und für kurze Zeit in Anspruch nehmen. Ratenkredite seien die bessere und billigere Lösung, sagen auch Verbraucherschützer. Doch viele Menschen seien eben gerade in einer Ausnahmesituation, meint Julian Merzbacher.
Wir erleben es gerade auch im Bekanntenkreis oder auch teilweise selbst am eigenen Leib, wie schnell Aufträge wegbrechen können, wie schnell man auf Kurzarbeit umgestellt wird, wie schnell auch tatsächlich Arbeitsplätze abgebaut werden. Wir haben gerade 500.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Und da sagen wir, Banken müssen an der Stelle zur Lösung beitragen, zur Lösung der Probleme, die Leute jetzt da draußen kurzfristig haben und nicht mit überteuerten Dispozinsen noch den Reibach machen.
Der Finanzwende-Experte bezieht sich dabei auf wiederholte Äußerungen etwa von Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, sowie hier Anfang September auf einem Bankenkongress.
Anders als in der Finanzkrise vor 12 Jahren waren wir Banken in dieser ersten Phase der Corona-Pandemie Teil der Lösung und nicht das Problem.
Konzertiert die Dispozinsen zu senken, scheint den Banken jedenfalls nicht Teil der Lösung. Es gibt jedoch auch einige wenige Banken, die Dispozinsen von unter 7% oder unter bestimmten Bedingungen sogar gar keine Überziehungszinsen verlangen. Die aber bleiben die große Ausnahme.
Der Bericht von Brigitte Scholtes und die Wirtschaftspresseschau. Während Gastronomen und Veranstalter wegen der Schließung ihrer Betriebe großzügige staatliche Corona-Hilfen erhalten, kämen andere Betroffene deutlich zu kurz, finden einige Kommentatoren.
Problematisch werde das Wintersemester für Studierende, vor allem jene, die auf Nebenjobs angewiesen seien, konstatiert der Tagesspiegel aus Berlin. Sie müssen sich jetzt wieder um die verlängerte Nothilfe des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bewerben. Doch ein Drittel der im Sommersemester gestellten Anträge wurde abgelehnt, weil die finanzielle Notlage keinen direkten Pandemiebezug habe. Was aber, wenn man einen Computer mit aktuellem Betriebssystem anschaffen muss, um überhaupt am Online-Semester teilnehmen zu können? Die Bazooka von Olaf Scholz hat bei Studierenden Ladehemmung. Auch freien Kulturschaffenden müsse mit Mitteln wie einem fiktiven Unternehmerlohn geholfen werden, meint die Frankenpost aus Hof. Damit drückt sich konkret aus, worauf die Kulturszene unseres Landes ein Recht hat: Wertschätzung. Die öffentliche Hand muss Geld zur Verfügung stellen, damit die Breite der Kulturlandschaft auch während der Pandemie gesichert werden kann. Das ist kein Luxus, keine Gunst, kein Bonus, sondern dient der Sicherung unserer Grundlagen, schlicht und einfach. An den Börsen ist nach Einschätzung des Handelsblatts die Sorglosigkeit ebenfalls verflogen. Dennoch sprechen mehrere Faktoren gegen einen Crash wie im Frühjahr. Der neue Lockdown ist weniger hart, weil er Industrie und Handel nicht so stark trifft. Die Grenzen bleiben geöffnet, die Lieferketten sind nicht gefährdet. Die Wirtschaft in China ist wieder auf Kurs, die Rettungspakete in Europa sind geschnürt. In den USA wird zwar noch über ein zweites Konjunkturpaket gestritten, doch Ökonomen gehen fest davon aus, dass es umfassende staatliche Investitionen in die Infrastruktur geben wird, egal unter welchem Präsidenten. Die Süddeutsche Zeitung schließlich fragt nach den Lehren, die aus den vielen Pannen beim Bau des am Wochenende offiziell in Betrieb gegangenen neuen Berliner Flughafens zu ziehen sind. Ganz sicher muss man das öffentliche Bauen, das von Lüge, Inkompetenz und Billigrechnen geprägt ist, wieder zu einer Kultur des seriösen Bauens machen. Die Digitalisierung kann angesichts zunehmender Komplexität am Bau auch dabei helfen. Ein Vertrauen in Fachleute wäre hilfreich. Die Planerinnen und Planer verdienen dieses Vertrauen mehr als die Bauherrenseite.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Ute Rekers am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.